40 Frauen in einer Zelle ohne wirkliche Erinnerung an die Vergangenheit. 6 männliche Wärter versorgen sie mit Lebensmitteln und Medikamenten, aber peitschen sie für jeden Widerstand oder Körperkontakt aus. Auch große Gefühlsregungen sind verboten. Ein absurdes Schauspiel ohne erkennbaren Sinn. Doch eines Tages schrillt ein Alarm und die Welt öffnet sich. Das ist Jacqueline Arpmans Ich, die ich Männer nicht kannte. Arpman wurde 1929 im belgischen Etterbeek geboren und starb 2012 auch dort. Als Kind floh ihre jüdische Familie vor den Nazis nach Casablanca. Nach einem Medizin- und Psychologiestudium arbeitete sie als Psychoanalytikerin. 1958 erschien ihr erster Roman L'Apparition de l'Esprit. Von ihren über 30 Veröffentlichungen sind bislang nur wenige ins Deutsche übersetzt. Fast 3 Jahrzehnte nach Veröffentlichung erlangte der Roman über neue Auflagen und Plattformen wie TikTok eine vorher ungekannte Popularität, unter anderem durch den Buchclub von Popstar Dua Lipa. Im März ist der Roman auch in Deutschland neu aufgelegt worden. Klett Cotter hat eine neue Übersetzung von Luca Homburg veröffentlicht. Wir haben den Roman gelesen und wir, das sind heute Finn Bankert.
Hallo, hallo.
Und Maria Odojewskaja, Schauplatz-Podcast, Dozentin, Autorin. Herzlich willkommen, du bist ja nicht zum ersten Mal zu Gast.
Hi, ich freue mich immer wieder bei euch zu sein.
Ja, und ich glaube, das ist auch ein durchaus interessanter Roman, der hier durch Socials hochgespült worden ist. Normalerweise hat man da ja so eine gewisse Grundskepsis. Ist das vielleicht alles so etwas Schales, Seichtes, vielleicht auch sehr stark Themenbezogenes? Das könnte hier der Fall sein, aber es ist definitiv ein Roman, der die Besprechung lohnt, weil er auch so eine große Metapher eröffnet, oder? Ich finde, das ist ja vor allen Dingen ein Roman, vor dem man steht und denkt, wow, der ist ausgelegt eigentlich dazu, der ist vor uns aufgespannt, um in jede Richtung gedeutet und interpretiert und weiter eruiert zu werden, oder? Das ist so ein Roman, der wahrscheinlich auch deshalb populär wird, weil er in der Nachbesprechung fast zwangsläufig Spaß macht, weil jeder hier mit dieser Projektionsfläche, mit dieser Leinwand was Eigenes anfängt.
Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, Dinge, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen, ist das von dir schon erwähnte, über die von dir schon erwähnte TikTok-Renaissance dieses Romanes oder eben das vielleicht schon oder sogar dritte oder vierte Leben, das dieser Roman eben durch die Besprechung auf Social Media bekommen hat und uns vielleicht auch fragen, wie konnte das passieren? Das klingt jetzt so dramatisch, aber
das klingt, als wäre irgendwas schiefgelaufen.
Nein, aber du hast ja recht, Lukas, mit deiner kleinen Spitze, die du in der Einmoderation schon angebaut hast. Wenn etwas auf TikTok populär wird, dann ist das nicht automatisch ein Qualitätsgarant. Ich erinnere mich zum Beispiel in der Filmwelt daran, dass vor 2 Jahren dieser wirklich furchtbare Film Megan is Missing, die Kenner werden sich daran erinnern, dieser wirklich furchtbare Film über Predator im Internet, die kleine Mädchen anlocken, auf TikTok eine riesen neue Renaissance bekommen hat. Und ich meine, das war ein Film, da waren wir uns alle einig, der ist nicht gut, der ist inkompetent und der Regisseur ist super merkwürdig. Und auf TikTok bekommt dieses Ding plötzlich ein, wow, diesen schockierenden Film musst du gesehen haben. Wow, endlich versteht jemand, wie das Internet funktioniert.
Das heißt, Skandalon wird so ein bisschen herausgearbeitet aus dem Ganzen.
Genau, das heißt, man muss vielleicht am Anfang etwas vorsichtig sein, wenn da dieser Sticker As Seen on BookTok auf den Büchern drauf prangert. Aber im Fall von Arpmans I Who Have Never Known Men ist diese Angst, würde ich sagen, komplett unbegründet. Und ich bin sehr glücklich, diesen Roman jetzt mal gelesen zu haben. Ich glaube, wir können uns aber mal fragen, was sind die Punkte, die ihn auf TikTok populär machen, soweit wir das beantworten können? Und wo gibt es vielleicht auch einen Bruch mit Erwartungen? Denn ich fand wie immer sehr spannend, bei Goodreads zu gucken, wie das Buch da bewertet ist. Denn dort finden sich natürlich auch Leute, die von BookTok gekommen sind. Und etwas, das ich da sehr viel lese, ist wahrscheinlich das, was wir dem Roman gleich als Qualität anfügen werden, nämlich diese Offenheit, diese Leinwand, von der du gesprochen hast. Das ist etwas, was viele LeserInnen auch kritisieren, weil sie eben sagen, sie kam in ihrer Lesesozialisation gerade von Handmaid's Tale und dann hieß es...
Ein Vergleich, der viel gezogen worden ist, oder? Das scheint mir, glaube ich, der wichtigste Referenzrahmen auch in der jetzt neuen so für Genre-Rezeption zu sein.
Genau, also die schreiben dann, sie kam praktisch von Handmaid's Tale und dann hat der Algorithmus gesagt, wenn du das magst, magst du entweder auch The Road von Cormac McCarthy oder du magst auch I Who Have Never Known Men. Und dann sind da eben Leute, die sagen, oh, Achtung Leute, wenn ihr Handmaid's Tale mochtet, mögt ihr nicht automatisch auch I Who Have Never Known Men. Denn das sind ja schon zwei grundsätzlich verschiedene Romane in ihrem Aufbau. Der Artmann-Roman ist eben vor allem ein philosophischer Text, würde ich sagen. Es ist ein offener Text, es ist eine Art Puzzle, das sich nicht lösen lässt. So etwas Ähnliches hat auch Sophie McIntosh in ihrer Einführung geschrieben, in der Ausgabe, die ich hier habe. Ich habe hier diese Vintage Classic Red Spine Edition, wo ja Vintage so populäre Werke der Fantastik und der etwas abseitigen Literatur veröffentlicht hat. Das kann einen natürlich schon so ein bisschen verladen, wenn man etwas anderes erwartet hat. Also das vielleicht einmal als Einführung für unsere Hörer, die den Roman vielleicht noch nicht kennen. Das ist jetzt kein plotgetriebener Roman, den ihr hier habt. Und es ist auch kein Roman, wo man am Ende sagt, ach, so war das alles. Das ist ja raffiniert. Ja,
vor allen Dingen, ich hätte jetzt erwartet über die Rezeption, dass das vielleicht vor allen Dingen ein Roman wäre, der anschlussfähig an bestehende feministische Diskurse wäre. Und ich glaube, einerseits ist er das auf irgendeiner Ebene. Ich glaube, vor allen Dingen ist er aber sehr wenig dezidiert politisch, sondern wie du schon sagst, philosophisch, wahrscheinlich vor allen Dingen existenzphilosophisch. Mhm. Also ich glaube, das ist schon interessant. Also es gibt ja auch Begriffe, mit denen unsere Hauptfigur die Jüngste in dieser Gefängniszelle, die uns als Ich-Erzählerin hier an die Hand gegeben wird, die uns an die Hand nimmt, die ist ja jemand, der sich die Welt erschließt, erforscht und langsam ihren eigenen Wirkungsrahmen, ihren eigenen Resonanzraum erweitert. Und ich glaube, von so einer existenzphilosophischen Dimension ist er ja wahrscheinlich am interessantesten. Und wenn man ihn als Verlängerung von bestehenden zeitgenössischen politischen Fragen gebrauchen will, da bin ich eigentlich überrascht, dass er diese Art von Popularität bekommen hat. Oder? Ich meine, Maria, ja, du hast dem Existenzphilosophischen schon zugestimmt. Wie war denn deine Erfahrung mit dem Roman?
Genau, ich bin auf eine Weise sogar ein bisschen froh, dass der Roman sich, wenn man das mit dem TikTok-Hype oder halt der TikTok-Rezeption vergleicht, ein bisschen als sogenannte Mogelpackung, gut, dafür kann die Autorin nichts erwiesen hat, weil, wie du schon sagst, oder wie ihr beide angedeutet habt, mit einer dezidiert feministischen Dystopie, wie sie Margaret Atwood erschafft in The Handmaid's Tale, hat das hier wenig zu tun, weil es halt wirklich nicht viel an Worldbuilding interessiert ist und weil im Gegenteil das Fehlen einer Welt oder das Fehlen von Erklärungen, das Fehlen von System eigentlich der Kern des Romans ist oder der Kern des Horrors, des existenziellen Horrors dieses Romans. Also mir ist auch selbst aufgefallen, so einerseits, wie sehr eigentlich der Roman geradezu das will und darauf hinweist, dass er in einer existenzialistischen, so Traditionslinie, könnte man fast sagen, gelesen werden soll. Allein, dass diese Existenz da mit keinem anderen Wort als absurd beschrieben wird.
Ja, so. Immer wieder. Das ist mir auch sofort aufgefallen, genau, wie präsent einem dieses Wort absurd auch so aufgedrängt wird.
Ja, und das ist ja halt etwas sehr, sehr Spezifisches, über das ich halt auch noch gerne irgendwie tiefer reden würde. Und was so die feministische Anschlussfähigkeit angeht, so, das ist für mich nicht vorhanden, aber doch sehr mittelbar. So einerseits diese Ausgangssituation, wo man vielleicht irgendwie so klappentextmäßig irgendeinen Bezug zu einen Text wie The Handmaid's Tale oder halt der Parable of the Sower und der Parable of the Talents Reihe von Octavia Butler her beziehen könnte, irgendwie postapokalyptische neue Selbsterschaffung oder halt irgendwie postapokalyptische neue Denken von Strukturen, so eine oder halt dieses eingesperrt sein, dass die Männer die Wächter sind, aber das lässt der Roman für mich halt relativ schnell liegen, weil so letztendlich da wenig das Interesse aufkommt, irgendwie ein Patriarchat zu zeichnen oder männliche Macht zu zeichnen, sondern irgendwann halt die Männer als die Wächter, dass da, Spoiler, auch irgendwann gesagt wird, so, die wissen wahrscheinlich genauso wenig wie wir. Sie machen möglicherweise genau dieselben sinnlosen Handlungen wie wir, ohne dass sie sehen oder wissen, wozu das Ganze dient. Und vielleicht wurde das Ziel über ihren Köpfen bereits lange aufgegeben. Vielleicht sind sie genauso sinnlos und unwissend gestorben, wie wir eingesperrt waren. Und so das Machtzentrum oder von der Punkt, von dem Macht ausgeht, das bleibt ja in diesem Roman unsichtbar. Und insofern ist die Fragestellung, die für mich der Roman provoziert, also so wie Lukas, wie du sagst, ist eine ganz stark ist existenzphilosophische. So, was macht man, wenn es keine Antwort gibt? Was macht man, wenn man weiß, dass es keinen Sinn gibt? Was macht man, wenn man weiß, dass es, wenn es einen Sinn gibt, ob es ihn gibt oder nicht, man ihn niemals finden wird?
Ja, ich meine, das Spannende ist ja, dass wir als LeserInnen ständig mehr wissen als unsere namenlose Hauptfigur. Also, dass wir halt Konzepte haben, wie den Existenzialismus oder, sag ich mal, andere philosophische Bausteine, die wir auf diesen Text drauflegen können. Und das provoziert, wie Maria ja gerade auch schon gesagt hat, dieser Text geradezu. Also, man mag ja an Platon denken, man mag an Descartes vielleicht viel denken. Aber
das Höhlengleichnis drängt sich
genau,
natürlich total auf.
Das Höhlengleichnis, das steht da schon vorne mit drin. Das kann man sagen, genau. Aber es führt am Ende eben auch zu nichts. Und das ist eben das Spannende. Normalerweise, also was heißt normalerweise? Häufig, wir kennen das, wir wissen mehr als LeserInnen, als die Hauptfiguren und deswegen können wir einen Text entschlüsseln. Aber in diesem Fall können wir den Text noch viel weniger entschlüsseln als unsere Hauptfigur, die wenigstens noch so die eigene Autonomie über die Biografie hat, weil sie lernt schreiben, sie erzählt ihre eigene Geschichte. Da ist zumindest irgendwas an Lebensentwicklung, irgendwas an Ziel. Und es sind wir als Leser, die in die Sackgasse laufen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich wollte vielleicht die etwas provokante Frage in den Raum stellen, ob wir es hier einfach mit einer Art umgekehrten American Psycho Phänomen zu tun haben. Also wo die Sigmas ja immer nur die Morning Routine von Patrick Bateman kennen und darauf dann auf den ganzen Roman schließen oder auf den ganzen Film. Und ob man auch hier nicht vielleicht vom Klappentext aus einen Diskurs führt, den der Roman gar nicht so richtig hergibt, wie Maria gerade auch schon erwähnte. Weil klar, der Klappentext verspricht einen anderen Roman und ich glaube auch einen anderen Diskurs über den Roman, den der Roman selber gar nicht führen möchte. Weil wir dieses Höhlenszenario ja auch sehr schnell verlassen, also nach so ungefähr 60 Seiten.
Genau, das war für mich auch ein ganz überraschender Moment. Ich dachte tatsächlich, wir werden stärker mit diesen, es sind ja jetzt keine Closed Room Mysteries, aber wir haben ja auch eine Tradition von Geschichten, die in einem Raum bühnenstückartig spielen und wo es um das Entkommen geht. Und ich dachte, oh, wir werden jetzt halt bis zur letzten Seite hier drin bleiben und irgendwann stehen wir vielleicht an der Schwelle und dann endet die Erzählung. Und ich war tatsächlich auch, als nach 60 oder 80 Seiten da plötzlich der Alarm schrillt, sehr überrascht. Aber vielleicht noch kurz einen Schritt zurück zu deiner Frage. Ich finde tatsächlich, ist dieser Roman insofern an diese Diskurse anschließbar, dass er Überschneidungen hat mit so Sachen auch wie vielleicht den Hunger Games oder sowas, dass er eben zuerst dieses oppressive Szenario macht, dass er erst dieses Gefühl von Gefangenschaft ganz stark vermittelt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, wo viel emotionale Identifikation stattfindet. Denn dieses Gefühl von beherrscht werden, kontrolliert werden, eingeschnürt sein. Das ist, glaube ich, zum einen eine sehr zentrale Teenager-Erfahrung. Ich meine, oder als kindliche Kindheitserfahrung, weil wir da natürlich in einer Welt leben, die noch nicht für uns gemacht ist und wir gehorchen den Befehlen der anderen und wir warten und bereiten uns irgendwie auch vor auf eine kommende Welt, auf das, was das Erwachsenendasein eben für uns verspricht. Ich musste zum Beispiel auch an sowas wie das Comicbuch und den Film Oldboy denken, wo diese 15 Jahre Gefangenschaft irgendwie im Zentrum stehen und die werden ja vor allen Dingen mit so einer Vorbereitung genutzt, was für mich immer auch so eine Projektionsfläche war für vor allen Dingen männliche Teenager, die irgendwie in ihrem Jugendzimmer sitzen und sagen, so jetzt bereite ich mich auf die kommende Welt vor und da draußen
jetzt esse ich
wird
und verprügle die Wand, genau.
Ja, also ich meine, für mich klingt das sehr nach Teenager, die ganze Zeit masturbieren und gegen die Wand schlagen. Ich glaube, damit sind manche Jugenden in Deutschland auch irgendwie ganz
also ja, masturbieren und wütend sein gegen die Wand schlagen, das ist ja genau wie der Roman anfängt.
Ich wollte gerade sagen, das ist hier die Schnittmenge, die ich hier sehe. Also ich glaube, dieses Bedrängungs- und Gefängnisszenario ist das, was es an diese anderen Utopien anschließt. Aber danach folgt eben nicht der Kampf, nicht die Konfrontation. Denn ich glaube, der zentrale Moment einer Utopie, das ist für mich klassischerweise ja die Begegnung mit dem ideologischen Anführer. Mhm. Also wenn wir am Ende von 1984 in die Folter, in die Zelle gehen oder wenn wir Mustafa Mond treffen in Brave New World, der uns irgendwie die Bedeutung eines Systems offenlegt. Und hier ist ja die Abwesenheit. Das heißt aber auch, die Gefangenschaft bekommt eine neue schreckliche Qualität, weil sie keinem Zweck dient. Genauso wie oft in der Literaturgeschichte Schmerz und Verlust. Und ich meine, hier könnten wir wahrscheinlich auch die Beziehung der Autorin zum Holocaust auf jeden Fall aufbringen, dass Tod und Zerstörung wenigstens durch Sinn geadelt werden und dadurch irgendwie eine Bedeutung bekommen. Das ist ja, glaube ich, in Literaturgeschichte allgemein, in der Geschichte von Geschichten sehr wichtig. Wir können über etwas erzählen, wir können unserem Zorn, unseren Ängsten, unseren Zweifeln eine Form und eine Richtung geben. Aber hier verpufft das alles. Und ich glaube, das ist schon auch das Eindrucksvolle, dass an die Stelle von direktem Konflikt von Erklärung von Sinn trifft, die Möglichkeit, sich etwas anzueignen und die Möglichkeit, weiterzumachen. Viele verschiedene Formen von sich selber Sinn stiften. Und klar, ich habe das Gefühl, wir sind dann schon auch sehr stark bei Sartre und Camus und bei den Möglichkeiten halt der sinnlosen Existenz halt irgendeine Form von Bedeutung verleihen. Aber ja, ich war auf jeden Fall sehr überrascht, als wir auf einmal in die offene, leere Stelle weiter irgendwie übergeben werden. Und ja, es ist auch eine merkwürdig komfortable, angenehme Welt dort draußen. Und das ist ja auch keine Robinsonade und kein Survival-Roman, sondern wir kommen aus der Gefangenschaft in so ein seltsames, nicht Paradies, nicht Hölle, sondern einen Raum der Neutralität.
Ja, weil Artmann hier halt schon wieder etwas Unerwartetes tut, weil sie sehr viel Wert auf Kameradschaft oder in diesem Fall halt auf weibliche Kameradschaft legt. Es geht schon um einen Austausch miteinander. Es geht darum, gemeinsam zumindest dann auf den nächsten 60 Seiten. Man kann diesen Roman ja relativ in drei Teile teilen, würde ich sagen. Halt in die Gefangenschaft, in die Erkundung in der Gruppe und dann das erneute Gefangensein in der größeren Zelle, die jetzt eine Hütte ist und das Alleinsein mit sich selber. Da ist schon der Versuch, gemeinsam zu leben. Da ist der Versuch von Wissensweitergabe. Aber, und das, glaube ich, fand ich am erschüttertsten und auch am niederschmetterndsten an diesem Roman. Wir haben ja bereits in dieser Dreierkonstellation auch über Frankenstein gesprochen, in der die Kreatur...
Da muss ich auch denken, weil der ja auch sich da das Wissen und die Welt aneignet so stark.
Artmann macht hier ja praktisch die Antithese zu Frankenstein, denn wo sich die Kreatur bei Frankenstein über, was war es, Paradise Lost und noch zwei weitere Bücher tatsächlich eine humanistische Bildung draufschaffen kann und auch ein Verhalten in der Welt draufschaffen kann, scheitert unsere Hauptfigur hier, weil sie dann sagt, ich lese diese Bücher alle, aber mir fehlt der Zugang. Ich weiß nicht, was Religion ist, weil ich es nie gekannt habe. Ich kenne die Idee davon, weil sie mir auch erzählt wurde. Aber warum genau Raskolnikow in Schuld und Sühne jetzt mordet, das versteht sie nicht, weil sie kennt das Konzept von Geld theoretisch, aber nicht praktisch. Und diese Idee, dass wir eigentlich ja mit der Kunst die Welt erklären wollen, aber wenn man die Welt nicht kennt, kann man auch die Kunst nicht mehr verstehen. Also wenn die Welt, die die Kunst erklärt, nicht mehr bestehen kann, was machst du dann mit dieser Kunst? Das fand ich sehr, sehr niederschmetternd und einen sehr interessanten Gedanken in diesem Roman.
Ja. Wir verlassen die Höhle und auch draußen sind nur Schatten, oder? Das ist ein Höhlengleichnis, bei dem die Ideen nicht lebendig werden können.
Aber ist es damit nicht auch genau das Höhlengleichnis? Also, weil egal, wo du bist, es ist so.
Ja,
also,
aber meint das Höhlengleichnis nicht, dass es irgendetwas anderes geben sollte als Schatten, dass es irgendetwas Eigentliches geben sollte? Und genau dieses Eigentliche gibt es ja nicht. So, nicht in I who have never known man, sondern das, was genauso oft wiederholt wird, wie dass die Welt, die namenlose Hauptfigur bewohnt, absurd ist. Also halt in einem für mich klassisch Camus-artigen Sinne absurd. Genauso oft wie wird wiederholt, dass diese endlose Weite, diese sich kaum veränderte endlose Weite, die ihnen ja komplett gehört, wo sie die Einzigen sind, dass das einfach ein neues Gefängnis ist. Dass ein Gefängnis ist, gerade weil es kein Ende hat. So.
Also ich habe das auch ähnlich wahrscheinlich wie Maria erlebt, dass ich das Gefühl hatte, in diesem neuen Raum, der sich eröffnet, da sehen wir viele verschiedene Versuche, Sinn zu erschaffen, die klassischen Zugänge, die der Mensch findet, also Religion, ein bisschen Kunst, also Rose zum Beispiel singt immer für alle und da sind Rituale dran gekoppelt, wenn die Toten irgendwie da sind und es geht natürlich auch um Wissenschaft, um Wissensaneignung, aber ich sehe hier auch vor allen Dingen irgendwie ein sehr tragisches Scheitern, denn mit unserer namenlosen Protagonistin ist sowas wie ein neuer Typus Mensch entstanden oder so eine neue Art von Subjektivität, die keinen Bezug mehr hat zur menschlichen Geschichte und die nicht weiter in eine neue Welt hineinragt, die irgendwie aus dieser Leere nicht wirklich Eroberungslust gewinnt, sondern irgendwie dass die Hoffnung in irgendeiner Form Sinn zu finden. Also ich musste so ein bisschen an, keine Ahnung, sowas wie die letzten Menschen bei Nietzsche denken oder so. So eine neue Art von menschlicher Existenz, die irgendwie verloren in der Welt ist. Also ich hatte sehr viel Mitleid mit unserer Hauptfigur, und auch wenn es da bestimmte Sachen gibt, die anklingen, also die orale Tradition, das Weiterreichen, das Wissen und so, das bringt alles nichts. Es ist nicht alles nur Verzweiflung und Tod und Untergang und Leere, sondern dass sie das aufschreiben kann, dass sie weiß, in irgendeiner Form kann sie auch nach ihrem Tod mit Menschen in Kontakt treten und Resonanz erfahren. Aber ich habe schon vor allen Dingen auch ein bisschen Angst gehabt vor der Leere, die sie umgibt.
Ja.
Also das ist für mich das Erschütterndste.
Ja, das ist ja auch immer wieder recht ambivalent in ihrer Charakterisierung, beziehungsweise es gibt für mich eine Richtung, in die sie sich entwickelt. Denn in dieser Rahmenhandlung, die die Figur schreibt ja ihre Geschichte schon als eine recht alt gewordene Frau. Ja. Sagt sie am Ende, dass sie einsehen musste, dass sie geliebt hat und gefühlt hat und doch nach all dem menschlich war. Währenddessen sie auch recht oft wiederholt in ihrer Laufbahn, in ihrem Leben, dass sie sich den anderen Frauen fundamental fremd fühlt. Also ich würde sagen, sie ist ein irgendwie neuer Typus Mensch, ein Typus Mensch nach einem radikalen Abschnitt von der Abkehr von der Geschichte, nach einem etwas sehr irreversiblen, aber so letztendlich das ist die Ambivalenz, die für mich scheitern ja ihre Versuche der Gemeinschaftsfindung ja nicht so, und indem ihre Versuche nicht scheitern, indem sie ja irgendwie so erst am Ende einsieht und letztendlich unter uns auch zeigt, dass sie Affinitäten hat, dass sie Gefühle hat, dass sie Neugierde oder überhaupt eine Lebensgier hat, das macht sie ja human. Also und in dieser Ambivalenz ist dann für mich dieser Roman etwas so, was eher so klassisch existenzialistisch, humanistisch verhandelt, so was es eigentlich heißt, ein Mensch zu sein. So wie wenig
aber
oder wie viel dazu gehört.
Sentimentalität, oder?
Bitte?
Also ohne Sentimentalität war mein Eindruck. Ich habe nicht das Gefühl, dass es je um eine große Ergriffenheit geht davon, sondern ich glaube, die Sprache neigt an manchen Stellen, da würde ich gern auch das vielleicht ein bisschen von euch gespiegelt sehen, wie ihr das erlebt habt, zu so einem seltsamen, pragmatischen Pathos. Also ich habe das Gefühl, sie bleibt doch sehr nüchtern, die Sprache schwingt sich selten auf und trotzdem hat sie manchmal so eine Schwere, eine Gravität irgendwie in der Art. Manchmal blickt sie auf die Weite und beschwört irgendwas herauf, aber es ist mehr so das Aufblitzen von
Ja, ohne würde man das da gar nicht aushalten.
Also ich,
ohne würde man das nicht aushalten. Ohne dieses partielle Aufblitzen, wenn sie sich selbst als irgendwie Mistress of Silence bezeichnet oder wenn sie über das Absurde redet. Es gab also in der Übersetzungsgeschichte auch ein bisschen Wechsel da in diesem Buch, dass so, wie ich es mir angelesen habe, es am Anfang so war, dass viele so Latinismen in der englischen Übersetzung da waren, weswegen es für die Protagonistin recht gehobener Sprachgebrauch war und sich seltsam angelesen hat. Und in der 2019er Übersetzung war es dann mehr so, dass dieser sprachliche Pragmatismus, diesen illusionslosen Pragmatismus der vier jungen Hauptfigur widerspiegeln sollte. Und wiederum so diese Pathos-Momente in diesem Pragmatismus sind ja sehr bewusst gesetzt, sodass sie dann auch halt richtig hitten. Und das Fehlen von ihnen, die Nüchternheit ist etwas, was das Pathos der Geschichte auch irgendwie so das, was mich wirklich auch berührt hat, über den Text hinaus im Leser fortschwingen lässt.
Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, da ist so eine Bewegung, aber es ist irgendwie so eine Art Schicht oder eine Decke da drüber. Es ist wie so irgendwie, als wäre da so ein Film über allem und auf der anderen Seite ist irgendwas, das versucht, zu mir durchzudringen oder so. Also ich finde das ganz interessant, dass es ist wie so ein Kratzen an der Oberfläche, die nie ganz weg ist. Also es ist die Sehnsucht, die Suche nach Transzendenz, die nie ganz erfüllt wird, die vielleicht auch gar nicht mehr möglich ist.
Genau deswegen.
Ja, und das ist so spannend, weil wir sehen wirklich so diese ganz leichten Bewegungen unter der Oberfläche, aber wir sehen es nie durchdringen. Und das ist vielleicht, es wirkt fast stärker, als hätte es jetzt diesen, also stellt euch mal vor, sie hätte irgendwann im Sonnenuntergang auf so einem Hügel gestanden und hätte plötzlich weinen müssen oder der Gesang wäre plötzlich, das wäre furchtbar gewesen. Aber so ist es schon sehr eindrucksvoll, wie es ist vielleicht auch wieder das Gegenwändeboxen, aber die Wände bleiben halt stehen, man kommt nicht durch.
Es ist einfach sehr interessant, dass jetzt zum dritten Mal, wo Maria hier zu Gast ist, wir doch einfach sehr spannende, doch Parallelen zwischen diesen Romanen wieder ziehen können. Wir haben Frankenstein schon erwähnt und bei dem Sommer der schlafenden Hunde hat Maria Frau Dürrschmidt ja für die grandiose Introspektivität in ihrer Hauptfigur gelobt. Also dafür, eine sehr dezidierte Perspektive durchzuziehen. Und diese Leistung hier tatsächlich einen Roman aus der Sicht einer Figur zu schreiben, die keine Welt erfahren hat, weil es diese Welt nicht mehr gab, sich alles über Gespräche oder über Literatur angeeignet hat und daraus dann eine Realität durch Worte erschaffen hat, die sie uns hier jetzt mitteilt. Und da blitzt dann eben der vereinzelte Pathos aus, den man dann gelesen hat bei Shakespeare und Co., die ja hier auch rezipiert werden, oder bei Dostojewski. Das ist wirklich meisterhaft und das ist auch wirklich eine der ganz großen Autorinnenleistungen, die ich jemals gelesen habe, finde ich. Wir können vielleicht später nochmal ein bisschen über das narrative Verhältnis hier sprechen, weil ich das doch auch sehr, sehr clever komponiert fand. Also es ist auf jeden Fall auch ein Roman. Du hast am Anfang Fragen, wenn du das liest. Aber diese Fragen hat sich der Roman alle schon selber mitgedacht. Nämlich die Frage, warum kann sie erzählen? Warum hat sie die Worte für die Dinger, in dem Frau Artmann es eben einfach so löst? Ja, es ist eine retrospektive Erzählung, die jetzt zurückblickt und versucht, sich nochmal in alte Gefühle, wo man noch nichts wusste, einzuschalten.
Die auch um ihre Unzuverlässigkeit weiß, die uns auch an mehreren Stellen daran teilhaben lässt, dass sie sich erinnert, dass sie reproduziert, dass sie Worte noch nicht kannte. Ich fand das ganz interessant. Ich habe ja mit Yannick Neuting, der hier auch schon zu Gast war, bei Pillion geredet. Wir haben beide nochmal Box Hill, auf dem dieser Film basiert, gelesen, wo es auch ständig darum geht, dass der Autor 20 Jahre später zurückblickt und die ganze Zeit sagt, ach, den Begriff kannte ich aber noch gar nicht dafür. Das hat man noch nicht dazu gesagt. Und sowas Ähnliches erlebe ich hier auch so. Es ist natürlich auch so, ein Thema ist so dieses Wittgenstein-Schuss, so die Sprachen meiner, die Grenzen meiner Sprache sind die Sprachen, sind die Grenze. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Ja, das ist eigentlich kein Zungenbrecher und trotzdem bin ich darüber gestolpert. Aber es wird irgendwie nicht so furchtbar ausgestellt, dass es hier um Sprachspiele irgendwie geht, sondern man erfährt so nach und nach, ja, die Möglichkeiten, Dinge zu beschreiben, sind erstmal viel ursprünglicher. Denn ich glaube, das ist genauso wichtig. Erst beginnt alles über den Resonanzraum Körper. Erst beginnt sie, die Welt am eigenen Herzschlag zu messen, die Zeit am eigenen Herzschlag zu messen und davon ausgehend wieder Kontrolle über die Welt zu bekommen. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass ihr Körper ein irgendwie gezeichneter, andersartiger ist. Wenn wir von einem neuen Typus Mensch reden, dann reden wir auch davon, und das wird ja immer wieder betont und hervorgehoben, sie bekommt als Teenager nicht ihre Periode, sie bekommt, sie ist in irgendeiner Form, ist etwas in ihr abgestorben. Sie wird auch später dann eben an dem Verfall ihrer Gebärmutter sterben. Das heißt, ihre eigene Körperlichkeit ist etwas ganz Zentrales für ihre Identität. Aber das heißt nicht, dass es die ganze Zeit irgendwie betont werden muss, sondern es ist einfach so, dass wir das auf der Ebene von Sprache dann erleben. Und das ist eine Bewegung, die wir hier ständig erleben. Oder so der Homo Sacre, der einzelne, auf sich reduzierte, nackt existierende Mensch, der von seiner Körperlichkeit allein Möglichkeiten mit der Welt in Austausch zu treten und vor allen Dingen Möglichkeiten, die Welt zu vermessen findet. Das ist schon auch irgendwie interessant, diese Bewegung von innen nach außen, die nicht unbedingt über was Psychologisches oder Intellektuelles getragen ist, sondern erstmal über was sehr reflexhaftes Körperliches.
Ja, und ich würde da einwerfen, dass es gerade nicht damit beginnt, dass sie ihren eigenen Herzschlag misst, was ja immer noch ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein in ihrer Charakterisierung ist, sondern es beginnt mit Wut.
Stimmt.
Also dann so my memory begins with anger.
Mit
und
Begehren.
Es beginnt mit Begehren. Ja, genau, es beginnt mit Begehren, es beginnt mit einer Fantasie des wahrgenommen, des acknowledged Werdens. Es beginnt mit einem Blick. Also halt, so, da haben wir wieder Existenzialismus, da haben wir Sartre, sie versucht, eine Macht über ihren Blick auszustrahlen, mit Macht auf den Wärter einzuwirken, dass er sie bemerkt. So, sie entwickelt einen intellektuellen Erotizismus, den sie aber auch entwickelt, weil die Kommunikation mit ihren Zellengenossinnen nicht da ist, weil sie ihr Dinge nicht verraten. Insofern so ihre Geburt in die Sprache, so my memory begins with anger, das ist sowohl die Wut als auch die Lust aus der Sprache ausgeschlossen zu sein. sein. Und die Sprache wird am Ende in einem ganz für mich bemerkenswerten und sehr stark resonierenden Satz ja auch, also die Sprache wird wieder in so ein relationales Ding wirklich irgendwie explizit übersetzt, wenn sie nämlich sagt, so wieso sie diesen Bericht geschrieben hat letztendlich. They will have my thoughts in them. The reader and I thus mingled will constitute something living that will not be me because I will be dead and will not be that person as they were before reading because my story added to their mind will then become part of their thinking. Und insofern so, also der Roman funktioniert für mich ganz oft über Deprivation, über so ex negativo, so das, was hier als Fehlen dargestellt wird, irgendwie so das, was die Welt steril macht, ja, ist die Einsamkeit, ist das Fehlen von, ja, Männern in dem Fall, das ist ein bisschen heterosexistischer Roman, aber halt über das Fehlen von Gesellschaft und Gemeinschaft, die etwas Neues produzieren, ja, kann. Und die Sehnsucht, die sich aus diesen Fehlen irgendwie erweckt, auch die irgendwie der Grund und der Grundimpuls, die Energie von Sprache, die eben so, die liegt in der Kommunikation. So, mit jemand anderem kommunizieren und durch die Kommunikation entsteht etwas, was größer ist als wir selbst. Und das ist so eindrücklich, weil es das ist, was in dieser postapokalyptischen, dystopischen Welt fehlt.
Und ich meine, es beginnt ja auch mit so einem seltsam panoptischen Szenario, oder? Die eingeschlossenen Frauen, die permanent umgeben sind. Und ich meine, ich glaube, der Bezug zu Sartre ist natürlich nützlich. Die Augen, die sich nicht schließen können in der geschlossenen Gesellschaft oder sowas. Diese Verzweiflung des Aneinandergebundenseins und das irgendwie damit verbundene Blickregime, das wir hier irgendwie erleben, und es wird dann aber doch recht schnell aufgelöst, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, irgendwie zu kommunizieren, und es ist vielleicht so ein den anderen entgegentreten. Die Wahrnehmbarkeit heißt auch, dass der andere sich Gedanken über uns machen muss. Also wir sind auf jeden Fall in so Blickkonstrukten. Wir sind natürlich auch, also ich meine, Finn, als Leute, die irgendwie hier auch gelegentlich mal Filmtheorie gelesen haben, werden wir viel über Blicke nachgedacht haben und über Laura Mulvey und so weiter. Aber ich meine, da gibt es ja auch irgendwie Dutzende von Standardwerken. Aber ja, ich glaube, es ist schon auch wichtig, diese Idee, dass sie irgendwann dieses Panoptische aufbricht, indem sie zurückschaut und indem sie das, was sie später mit dem Erzählen auch macht, nämlich eine Wahrnehmbarkeit herzustellen, vorwegnimmt. Also im Endeffekt ist es ja auch so ein bisschen ein Gleichstellen schon, das gesehen werden und das gelesen werden, das hängt irgendwie miteinander zusammen in der Art, wie man wahrnimmt. Und ich glaube, diese Frage nach Sterilität hat natürlich auch mit der Frage zu tun, warum sie in dieser Welt dort draußen, die ihnen sich eröffnet, die ja ganz klar so eine Art fast Planspiel, fast so eine Art Experimentalraum irgendwie ist, der ist ja in gewisser Weise wie sie, denn das ist ja auch so eine Art steriler Raum, hier wächst so wenig, das ist ein Raum, der nichts hervorbringt, außer das ewig Gleiche. Und es geht ja auch so ein bisschen um die Frage, also ich musste hier auch viel an Mark Fisher denken und diese Frage, hier gibt es ja keine Zukunft mehr. Ich musste auch so ein bisschen an Mark Fisher denken, der ja seine Vorstellung von der Abwesenheit, von der Unvorstellbarkeit einer Zukunft in Beziehung gesetzt hat mit Children of Man von Alfonso Cuarón, in dem ja auch keine Kinder mehr geboren werden. Und das passiert hier ja auch. Also das ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit, irgendwie noch eine Sci-Fi-Geschichte damit in Beziehung zu setzen. Das ist eine Welt, in der nichts Neues mehr hervorgebracht werden kann. Und trotzdem ist ihr Versuch da irgendwie mit der eigenen Erfahrung in eine mögliche Zukunft zu projizieren, denn solange der Idee, der Gedanke ist, wir schreiben für eine Zukunft, ist da ja auch sowas wie Hoffnung, oder? Also ich meine, wenn das ein hoffnungsloser Roman ist über weite Strecken, einer, der von der Sterilität, von der Leere, von, also ich meine, bei Hannah Arendt ist die Möglichkeit, etwas zu gebären, die Möglichkeit, etwas Neues zu beginnen, da ist ja, glaube ich, irgendwie die Überschneidung von beidem, das fehlt hier völlig, und trotzdem schreibt man. Man könnte wie bei vielen anderen Sachen fragen, für wen? Und es gibt aber sicher noch irgendeine Antwort.
Ja, danke für das Stichwort, Lukas. Für wen schreibt man hier? Denn wir haben schon gesprochen über Blicke, über Schreiben als Existenz. Was den Roman, finde ich, nicht hoffnungslos macht, ist, dass er in einer gewissen Art und Weise performativ ist. Wir als LeserInnen ermöglichen die Existenz dieser unbekannten Erzählerin erst und führen halt, sage ich mal, ja die Grundthese des Romans, dass alles vergessen wird, ad absurdum, weil wir diese Geschichte gerade lesen.
Sie sagt das
ja in einem Satz gegen Ende,
oder?
Also wir finden praktisch,
solange das hier jemand liest, ist irgendwas
genau.
Und so, also.
Genau, und Es ist jetzt nicht direkt ein Catch-22, aber es ist ein sehr interessantes Paradoxon, was durch das Lesen des Romanes mit uns schon aufgemacht wird. Und das ist so durchdacht, das ist so toll, dass ich da wirklich nur meinen Hut vorziehen kann. Also selten hatte das Lesen eines Textes so viel Bedeutung für den Text an sich, wie hier bei Frau Aufgabe,
die wir als Leser und Leserinnen haben, oder? Weil wir sind Teil der Rettung, wir sind Teil der Hoffnung. Also das ist, da fühlt man sich auch ein bisschen geschmeichelt.
Ja. Es ist aber für mich trotzdem wichtig, dass diese Hoffnung hinter den Mauern dieses Romans bleibt und erst hinter den Mauern dieses Romans erwächst, wie Finn das gerade so schön beschrieben hat, weil ich den Roman schon auch sehr hoffnungslos finde, complimentary. Ich finde ihn halt so hoffnungslos in einer Art, wie ich sie bei Albert Camus kennengelernt habe, als ich den zum ersten Mal gelesen habe, nämlich das ist eine Hoffnungslosigkeit, so die man irgendwie bei Camus so ein bisschen rechtfertigt sieht, die man aushalten muss, nämlich das ist die auf also wegen dieser Reduktion ganz, ganz radikal gestellte Frage, wie lebt man eigentlich weiter ohne Hoffnung? So, deswegen ist dieses, dass es kein wirkliches Worldbuilding gibt, dass keine Frage beantwortet wird, irgendwie, dass Gott einen nicht hört, dass es keine Transzendenz gibt. Das ist das, was man aushalten muss, wogegen man seinen eigenen Lebenswillen verteidigen muss. So, und womit auch der Humanismus dieses Romans für mich zusammenhängt. So, wie wenig kommt man aus, um sich selbst noch Mensch nennen zu können? So, wie kann man weiterleben, wenn man weiß, man ist alleine? Oder man wird diesen Sinn nicht finden, selbst wenn es einen gibt. So, so wie ich Existenzialismus oder dieses Entgegentreten gegenüber dem Absurden verstehe, ist, dass man es nicht besiegen kann, dass man da nicht irgendwie drüber streichen kann, wie über schwarzen Schimmel kann man auch nicht, sondern dass man sich damit konfrontieren muss, dass man dem ins Auge schauen muss. Und das macht für mich diesen Roman so stark. So, er schaut dem ins Auge. Und diese Hoffnung, Hoffnungsmoment, dieses vielleicht rettende, validierende, das passiert außerhalb, aber das Aushalten, das passiert innerhalb.
Und er stellt natürlich auch so eine der zentralen Fragen des Existenzialismus, die nach dem Selbstmord eigentlich ständig, beziehungsweise auch hier in diesem Fall die nach
Das einzige philosophische Problem.
Genau, das ist und es das ist hier auch auf jeden Fall, wenn es nicht das einzige ist, dann doch eins der zentralen, denn wir erleben ja sogar, dass eine der wichtigsten Eigenschaften unserer Protagonistin, die auch namenlos bleibt, die damit auch natürlich so diese seltsame Existenzschablone vielleicht irgendwie bleibt auf irgendeiner Ebene, dass sie die Bereitschaft hat, andere Menschen in den Tod zu übertragen. Sie wird für ihre alternde, sterbende Gruppe, der Todesengel, die Erlöserin, und ihr wird immer mit großer Dankbarkeit begegnet. Und ich finde diesen ganzen Abschnitt, Finn hat ja selber gesagt, man kann so sagen, das ist so grob in drei Abschnitte unterteilt, und ich würde sagen, der zweite Abschnitt endet damit, dass all diese alten und alternden Frauen nacheinander eben sterben. Das ist schon, finde ich, sehr spannend in seiner Ambivalenz geschrieben, oder? Weil das gleichzeitig wirklich befreiende Momente sind, weil diese Frauen ihr dankbar sind, aber es ist schon eine große Schwere in diesem graduellen Verlust von dem, was wir als die Menschheit begreifen müssen. Also wenn es ein postapokalyptischer Roman ist, dann ist, finde ich, eine der tragischen Momente, dass nochmal eine kleine Apokalypse graduell sich über die Zeit ereignet, dass nochmal das Wenige, was von der Menschheit bleibt, immer weiter angedämmt wird. Und das finde ich wirklich eine spannende Sequenz in dieser Gleichzeitigkeit von Schönheit und Schrecken, ohne dass die Sprache das viel beschwören muss, sondern ich glaube, vieles in diesem Roman entfacht sich einfach auf der Ebene von Erzählung, auf der Ebene von der vergleichsweise nüchternen Beschreibung von diesen aneinanderreihenden Verlusterfahrungen.
Ja. Und das ist ja auch, wie du jetzt gerade schon beschrieben hast, und so wie meine Erfahrungen mit postapokalyptischen dystopischen Romanen sind, auch wirklich relativ radikal. So, wo wir gerade so vorhin Children of Man ins Gespräch gebracht haben, das hat sich der Film ja nicht getraut. So, der hat irgendwie noch eine letzte Hoffnung, irgendwie so ein Maria hat Jesuskind geboren Moment. Und auch in den anderen Romanen, so zum Beispiel also diese Parable of the Sower Geschichte von von Octavia Butler oder auch irgendwie der Matt Adam-Reihe von Margaret Atwood, wo halt auch wirklich irgendwie fast die ganze Menschheit ausgelöscht wird. Auch da ist die ist der Weltuntergang, ist die Apokalypse so geframed, dass das irgendwie so eine, so fast schon irgendwie redeeming ist, dass man zumindest danach eine clean slate hat, neu anfangen kann, auch wenn das bei Margaret Atwood und der Matt Adam-Reihe oder Onyx and Craig satirisiert wird. Und hier so, das wird das bis zum Ende durchgehalten. Und dann kommen wir auch wieder so für mich auf das Thema der Sterilität, sowieso das so wehtut oder so schrecklich ist auf so einer existenziellen Horrorebene, nämlich weil so in irgendeiner Weise, so vor allem so in Children of Man, die Möglichkeit, Kinder zu gebären oder die Unmöglichkeit, lage davon, Kinder zu gebären, so begriffen wird wie ein sehr viel größerer Tod als nur der persönliche. In den postapokalyptischen Erzählungen, die ich kenne, wie gesagt, da gibt es eine Möglichkeit des Weitergehens. Und hier ist der Tod ja wirklich total. Es wird nichts anderes geben. Man ist irgendwann alleine und das war's dann. Und so allein die Konfrontation mit dem Tod, allein die Konfrontation damit, dass man irgendwann nicht mehr wird, so, man verlagert das so ein bisschen, kulturell verlagert man das so ein bisschen, indem man sich als einen Teil von einer Menschheit begreift, als einen Teil von einer Geschichte begreift, als einen Teil von einer Erzählung begreift, die mit einem selbst nicht zu Ende ist, aber hier ist sie mit einem selbst
erlebt. Ja, beziehungsweise, ich glaube, wie viele andere Apokalypse-Erzählungen gibt es noch ein Außen, auf das verwiesen wird. Also ich meine, hier ist es außerhalb des erzählerischen Rahmens und möglicherweise sind da ja irgendwo draußen diese ehemaligen Wärter, sind dort andere Zivilisationen, vielleicht sind wir auf einem fernen Stern, der jetzt einfach gerade recht einsam ist. Das heißt, es gibt auf jeden Fall, sagen wir, durch ein angedeutetes Außen vielleicht noch eine Möglichkeit zu entkommen. Aber ja, ich würde trotzdem auf jeden Fall das nochmal stark machen wollen, dass es insofern eine gewisse Radikalität hat, dass zum einen für mich eines der großen Probleme von diesen Postapokalypse-Dystopie-Erzählungen vermieden wird, die mir ja immer irgendwie suggerieren, du bist ein Opfer gegen große Macht und in deinem Widerstand wird jetzt etwas Heroisches liegen. Also ich glaube, die meisten Dystopie-Erzählungen bieten uns ja sehr einfache Identifikationsfiguren, unsere Katniss Everdeens da draußen oder sowas. Wir sehen uns schon selber halt mit den heroischen Gesten da irgendwie im Kampf gegen die vermummten Polizisten kämpfen und hier verpufft es so alles. Also es gibt eigentlich nur noch einen heroischen Zustand, sehr heideggerianisch, nämlich das Verhältnis zum Tod. Also sie entdeckt ja irgendwann als Figur so eine Art Skelettgestalt, einen toten Mann in manchen dieser vielen Zellen. Wir haben darüber noch gar nicht geredet. Dieses Zellenszenario vervielfältigt sich mehrfach überall über die Welt. Vielleicht für diese Fallout-Walls oder sowas halt. Auf jeden Fall sind überall so ähnliche, seltsame, kleine Experimentalräume entstanden. Aber in einem sieht sie auf jeden Fall einen Mann da mit starrem, starken Blick, so deutet sie das, dem Tod begegnen. Und das möchte sie selber reproduzieren. Also das ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit, dem Leben Sinn zu geben, vielleicht auch das sehr existenzialistisch, indem man ein bestimmtes Verhältnis zum Tod eben entwickelt, also ein Leben zum Tode oder sowas. Also das war auf jeden Fall, glaube ich, auch noch ein wichtiges Element. Aber ja, interessant auf jeden Fall, dass so eine klare böse Autorität und eine Möglichkeit, wogegen zu kämpfen, einem genommen wird und es bleibt dann nur noch der Tod als Verhältnisgröße letztlich.
Wollen wir eben nochmal über den, sag ich mal, Feminismus-Aspekt des Romanes reden oder über die Frage, was TikTok hier feministisch finden könnte? Denn was ich relativ spannend fand, ist, dass, sag ich mal, es doch recht wenig Passagen gibt, die sich explizit, also die explizit Thesen oder Meinungen äußern. Und darüber hatten Maria und ich schon in einem Vorgespräch gesprochen, wieder grandios formuliert hier gerade im Gespräch gesprochen. Haha. Deswegen podcaste ich nur und schreibe keine Romane. Dass, sage ich mal, die Thesen, die hier geäußert werden, glaube ich, nicht mehr so ganz anschlussfähig sind an einen Gen Z oder an einen 2020er Feminismus. Also wir hören hier unter anderem, ja, Frauen hätten sich früher auch geschminkt und einige hätten sich sogar eingeredet, das hätten sie für sich selber gemacht, aber letztendlich hätte man das ja doch nur für den Blick der Männer getan.
Das finde ich vollkommen unproblematisch, by the way. Ich finde, andere Dinge sind schlechter gealtert. So, also Hier Full Disclosure, ich glaube keinem einzigen Menschen, nicht keiner einzigen Frau, sondern keinem einzigen Menschen, dass sie sich wirklich nur für sich selbst schön machen, sondern so was hier im Buch ja beschworen wird, ist ein Zusammenbrechen von Gesellschaft und gesellschaftlichen Konventionen. Nicht so radikal, wie ich gerne hätte, aber er wird beschworen so, und wie ich Schönheit oder sich als schön geben sehe, ist, dass es ein grundsätzlich sozialer Wert ist oder soziale Währung ist. Und diese soziale Währung ist halt in der Postapokalypse wertlos. So. Und wenn man in einer patriarchalen Gesellschaftsstruktur lebt, dann diese soziale Währung durch patriarchale Werte bestimmt. So. Man macht sich natürlich nicht nur schön, um irgendwie straightforward von Männern begehrt zu werden, aber man macht sich schön, um begehrenswert oder schön zu erscheinen in Augen von anderen. So, ich sehe keinen anderen so Sinn oder keine andere Beschreibung von Schönheit. Schönheit ist nicht inhärent und deswegen macht man das nicht für sich ja. selbst.
TED-Talk Ende. Ich glaube, wir leben ja ohnehin nicht für uns selbst. Kein Mensch ist eine Insel. Die meisten Dinge, die wir tun, treten auch in irgendeiner Form mit anderen in Kontakt. Und deshalb glaube ich, genauso wenig wie wir uns nicht nur für andere, nicht nur für uns selber schön machen, tun wir sehr wenig nur für uns, sondern wir tun das in bestimmten sozialen Gefügen. Darf ich sagen, was ich eine interessante feministische These hier in diesem Roman fand? Wir haben da diese Männer, die um sie außen rum stehen, die wie dann später als sehr befreiende These für unsere Protagonistin herausgearbeitet wird, vielleicht selber Opfer, vielleicht selber Teil einer äußeren Struktur sind, soweit so gut. Aber ich finde ganz interessant, dass das Absurde sich auch auf ihre Situation bezieht, auf ihr Gepeitsche, auf ihre Gewalt und dass man schon das Gefühl hat, diese Gesten, diese Herrschaft bekommt irgendwann was Selbstzweckhaftes. Man hat nicht das Gefühl, dass das Patriarchat gänzlich versteht eigentlich, wofür es manche Dinge tut, sondern dass es eben so eine skeletale, nackte, atavistische Struktur irgendwann wird. Und ich glaube schon, dass wir auch heute in der Zeit leben, in der viele Dominanz- und Überlegenheitsgesten so eingefroren, so skelettiert sind, dass man sich fragt, wofür machst du das denn überhaupt noch? Also, dass bestimmte Sachen so nur noch symbolische Akte sind, die nicht mehr in der Welt verankert sind. Und ich finde, das wird hier irgendwie ganz schön beschrieben, wenn diese Männer da außen um sie rumstehen und irgendwie man auch nicht das Gefühl hat, die haben ja auch keine Freude. Wir sehen hier keine Szene von Sadismus oder sowas, sondern es fühlt sich alles so zweckdienlich an, als wäre das Patriarchat ein Job, der von einem großen anderen vergeben wird, für den man eben dann morgens aufsteht. Aber warum man das tut, naja.
Das finde ich interessant, aber gleichzeitig ein bisschen eine problematische Lesart oder Sehart, weil es gibt ja konkrete und weitreichende Privilegien und Vorteile.
Aber hast du das Gefühl, die haben wenn man so im Brettrecht hat? Also ja, sie sind nicht die in der Zelle.
Eben nicht. Und deswegen finde ich, wenn das eine Aussage zum Patriarchat macht, so wie du sie beschreibst, ich das eine merkwürdige und realitätsferne Aussage finden würde, wenn es sie denn macht. Ansonsten musste ich da aber tatsächlich an den Film Raise the Red Lantern denken, weil das Patriarchat oder Macht hier so unsichtbar ist. So Raise the Red Lantern, das war ja dieser irgendwie spätchinesische Konkubinenfilm, wo dann so Machtstrukturen darin geäußert wurden, wie die Konkubinen, wie die Frauen einander bekriegen, aber wir hören nie
im Höfischen, so. Das ist der Saint-Gimeau-Film aus den frühen 90ern, wenn man vielleicht kurz den Kontext geben möchte.
Genau.
Es ging mir einfach darum, das Gefühl, diese Existenzfragen, da geht es ja sehr stark um den Verlust vielleicht auch von Sinn. Also es gibt immer eine Welt davor, es gibt einen Ursprungszustand, in dem die Art, wie man miteinander umgegangen ist, vielleicht irgendeinen sozialen, einen gesellschaftlichen Wert hatte. Und jetzt ist man in einen neuen Kontext gekommen, in dem auch eine Sinnentleerung stattfindet. Und das war einfach, mein Gefühl war einfach, dass diese Männer nicht immer wissen, was sie da eigentlich tun, sondern auch so einfach blind bestimmten Prozessen weiterfolgen. Und damit will ich auf keinen Fall die bestehenden, tatsächlichen, realen Privilegien halt irgendwie entwerten, sondern irgendwie auch einen Sinnverlust nicht nur bei den Beherrschten, sondern auch bei den vermeintlichen Herrschern erlebe ich einfach. Also eine Macht, die in beide Richtungen Herr und Knecht, Dienerin und Herr gleichermaßen irgendwie erniedrigt und ihnen schadet irgendwie. Also nicht im gleichen Maße, aber irgendwie scheint mir diese Herrschaftsform, die hier geschildert wird, allgemein negativ halt erlebbar zu sein, auch in der Beherrschung und in dieser, sagen wir, in dieser Gleichzeitigkeit, die dadurch entsteht.
Also ja, allein dadurch, dass was man über die Wärter erfährt, ja auch zu komplett dehumanisierend ist. Also wenn sie da diese Bunker raiden oder halt irgendwie versuchen, irgendetwas anhand von Spuren so über sie in Erfahrung zu bringen, dann können sie nichts über sie in Erfahrung bringen, weil sie ja halt komplett dehumanisiert sind, weil es keine Spuren von ihnen gibt. Es gibt einen anderen Aspekt, der mir aufgefallen ist und wo für mich das Buch tatsächlich nicht so radikal war, wie es hätte sein können. So, wenn man, da würde mich interessieren, wie ihr darüber denkt, also wenn man schon diesen Versuchsaufbau hat mit Postapokalypse und alle Konventionen und Strukturen verlieren ihren Sinn und ihre Geltung und ihre Macht. Ging das für mich nicht weit genug, dass es sich auf heterosexuelle Strukturen auch bezieht. So, ich finde, da ist immer noch so viel heterosexuelle Selbstverständlichkeit da, die nicht komplett dekonstruiert wurde und auch in dem, so in der Art, wie so ein bisschen verschämt lesbische Beziehungen als eine Schwundstufe davon beschrieben wurden, fand ich ein bisschen schade. Da hätte das Buch, ging das Buch nicht so weit, wie es in anderen Hinsichten ging.
Ich möchte nicht sagen, dass das da nicht drin steckt, beziehungsweise dass ich deine Analyse da durchaus auch sehe, Maria. Ich glaube, es ist hier wichtiger, dass einfach die nicht mehr mögliche Fortpflanzung als größte Katastrophe mehr betont werden muss. Und ich glaube, deshalb dieser Hetero-Cringe oder diese Hetero-Fixierung ein notwendiges Übel der Plotkonstruktion ist.
Ja, sehe ich.
Glaube ich am Ende des Tages. Aber das negiert natürlich deine Punkte.
Ich verstehe auf jeden Fall,
nicht.
Was ihr meint, weil ich hatte diese Schilderung von, wie ihr schon sagt, es wird wirklich sehr verschämt und sehr, es ist ja nicht immer so richtig explizit, aber wir sehen auf jeden Fall, die Frauen, die befreit aus ihrer Zelle, gehen Beziehungen zueinander ein, leben miteinander. Und wir können ableiten daraus, dass in irgendeiner Form dort wahrscheinlich auch lesbische Beziehungen zueinander entstehen. Und der Roman beschreibt das, wie ihr schon andeutet, so als eine Schwundstufe. Und ich habe das Gefühl, es gibt das manchmal, dass es so einen philosophischen Zugang gibt, auch bei Philosophen, die ich eigentlich interessant finde, so keine Alain Badiou oder sowas, dass plötzlich so diese Kontrastfigur Mann-Frau damit aufgeladen wird, dass dadurch so ein innerer Pathos, so ein Konflikt entsteht, der Beziehungen Wert verleiht. Und in dem Moment, in dem das hier irgendwie Frauen sind, wird das dann oft als so milde geschildert. Und ich hatte auch das Gefühl, das sind Beziehungen, denen fehlt halt irgendwie die Existenz. Größe, die wir oft in der Literatur Liebe zuschreiben. Mhm. Deshalb war ich auch so ein bisschen, also dass die so wirklich so der letzte Mensch, so das kleine Gift, irgendwie so das, mit dem man so über die Runden kommt, wie man das vielleicht auch manchmal in Gefängniserzählungen hat, diese Beziehungen, die dann entstehen aus der Notwendigkeit heraus irgendwie, das fand ich auch nicht so richtig überzeugend. Das stimmt schon, da hätte ich mir einen ehrlicheren Umgang damit gewünscht. Also manchmal habe ich schon auch das Gefühl, sie setzt diese Art von Beziehung so auf dem Level von so nach Freundschaft oder sowas, so wie Finn vielleicht angedeutet hat, so Solidarität, aber mehr eben auch nicht. Und das finde ich so ein bisschen, wir könnten halt allgemein bei diesem Roman fragen, ja, warum ist die Katastrophe jetzt, dass da keine Männer mehr sind? Es gäbe nun doch auch genug Menschen dort draußen, die sagen würde, nun gut, das erscheint mir doch recht wünschenswert oder sowas.
Ja, und was ich auch so merkwürdig fand, ist so dieser Bruch in der Entwicklung der Protagonistin, die ja eigentlich so eine wütende Neugier nach Sinnlichkeit hat. Das fand ich so super zu lesen ganz am Anfang, wenn sie da so diese erotischen Fantasien über den Wärter hat. Und dann aber, sobald es ihr möglich ist, erotische Fantasien tatsächlich auszuleben oder mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, so, ja, das wird durch so übertragenes Trauma, durch die Peitschenhiebe oder den Klang der Peitschenhiebe erklärt. Aber so, dass es sie im weiteren Verlauf geradezu anwidert, ja, überhaupt Berührungen dazu zu lassen. So, das ist ein Sprung, den es für mich nicht unbedingt gebraucht hätte. Ganz kurz, so ganz apropos, mir ist eingefallen, so es gibt so einen, ich sage jetzt mal, präapokalyptischen Roman, der heißt Black Wave von der Autorin Michelle T. Also T wie T. Und das ist so ein präapokalyptischer, aber dezidiert lesbischer, queerer Roman, wo so die Kraft von Liebe und Erotizismus auch beschworen wird, auch in einer Welt, von der die man so als totgeweiht sieht, die unserer sehr ähnlich sieht, aber so die Mut, die ist einfach da. Also Black Wave, Michelle T, kann ich an dieser Stelle sehr empfehlen.
Ich fand auf jeden Fall auch interessant, die Gitter fallen und es geht auch darum zu erzählen, dass jetzt nicht die große Befreiung kommt, auch nicht auf sexueller Ebene zum Beispiel. Es ist so ein bisschen wie wenn man das Gatter zwischen zwei kläffenden Hunden wegmacht und die dann plötzlich ganz lieb zueinander sein, oder das Szenario, das das Sachbuch Inventing the Future, Post-Capitalism and a World Without Work von Nick Srenich und Alex Williams einleitet, indem es darum ging, irgendwie irgendwo bei einer Demonstration fallen die Barrikaden, die Protester, die Demonstranten könnten jetzt eigentlich halt endlich sich nehmen, was sie wohl angeblich wollen, aber dann bleiben sie alle stehen. Und ich meine, ganz ähnliche Sachen haben wir ja zum Beispiel auch, als irgendwie das Kapitol gestürmt wurde, an manchen Stellen gesehen, irgendwie da ist das Begehren oder der Wille zur großen Veränderung, zur Revolution dann doch kleiner, als man denkt. Und ich habe auch das Gefühl, so, es ist vielleicht auch ein Roman über das Verpuffen einer Revolution. Also die Barrikaden sind weg, die Tore sind offen, jetzt stürmt man die Macht und dann Leere, dann kommt das Plateau. Was macht man am Tag, nachdem alle Barrikaden gefallen sind?
Und der Tag ist so verdammt lang. So, der Tag dauert 40 Jahre und die Befreiung ist irgendwie im ersten Drittel des Buches. Ja. Und now what?
Also vielleicht ist die Revolution auch etwas natürlich, das eben an Begehren, an innere Sehnsüchte gebunden ist, und vielleicht wollen wir ja auch scheinbar auf irgendeiner Ebene doch alle diese Welt. Das ist eine Frage oder eine Angst, die finde ich da auch irgendwie mitschwingt, aber ich hätte noch zwei Linsen vielleicht über die Autorin, wo ich euch fragen würde, wir sollten ja natürlich eigentlich traditionell die Autorin jetzt nicht zu sehr in den Mittelpunkt rücken, aber wenn ihr das hier nochmal aus der Sicht einer Psychoanalytikerin lesen müsstet, was würdet ihr hier finden? Ist hier vielleicht etwas dafür Verwertbares für diese Disziplin? Habt ihr da irgendwo Anklänge gehabt? Weil für mich fühlt es sich sehr stark befreit von den meisten so inneren psychologischen Dramen an. Also es ist fast so, es ist gleichzeitig ein sehr innerlicher Roman, aber von vielen psychologischen Konflikten auch befreit, oder?
Es hat natürlich diesen ich will nicht Vibe sagen. Es hat natürlich diesen Anklang von irgendeiner Versuchsanordnung, die hier durchgezogen wird. Also dieses, was passiert, wenn ich eine Person, die nichts weiß, auf die Welt loslasse, und was kann man daraus ableiten?
Die Abenteuer von Finn Benker.
Ich glaube, der Roman ist zu oh Mann. Piu, piu. Die Gags kommen hier scharf aus der Hüfte geschossen. Ich glaube aber, der Roman ist zu empathisch dafür, beziehungsweise ist dann, ist das Interesse hier wirklich an der Erfahrung der Erzählerin und weniger daran, was man darauf ableiten kann auf die Menschheit.
Hast du das anders erlebt, Maria? Gibt's hier eine psychoanalytische Dimension, die wir vielleicht jetzt noch nicht so richtig gefunden haben für uns?
Boah, dafür müsste ich irgendwie Firma sein in psychoanalytische Theorie, deswegen will ich mich da irgendwie nicht aus den Fenster lehnen und dann so gleichzeitig also ich habe den sehr allegorisch gelesen. Ja. Ich habe das die vielsagenderweise namenlose Person als irgendwie so ein Every Woman oder Every Child gesehen, als einen Versuch, als etwas, also halt irgendwie eine theoretische Figur in einem philosophischen Roman, so irgendwie wie Finn das beschrieben hat. Genauso fand ich das aber auch interessant, und da hat immer wieder in meinen Kopf mitgeschwungen der andere Punkt, den du jetzt wahrscheinlich machen wolltest, nämlich die geschichtliche biografische Erfahrung.
Ja, die Holocaust-Überlebende.
Ja, genau. Ja, also So, allein da konnte ich deinen früheren Punkt sehr gut nachvollziehen, Lukas, so, dass irgendwie so, sehr, so die absolute Grausamkeit auch irgendwann absurd ist und dass es so ein bisschen eine Behelfsstruktur ist in der absoluten Grausamkeit und Gewalt,
ja.
Diese Erfahrung irgendeinen Sinn zu finden, so, und allein die Sinnlosigkeit oder halt die Unzulänglichkeit jeglicher Erklärung für die absolute Gewalterfahrung, die man da hatte. Allein das ist nochmal eine extra traumatische Dimension dafür.
Ich hatte auch das Gefühl, das ist so diese seltsam entleerte, gottverlassene Welt post-Shoah irgendwie, als gäbe es irgendwie auch nichts mehr. So, ich habe mir diese Welt angeschaut und dachte, ja, hier kann man sicher keine Gedichte schreiben oder sowas. Also über was denn? Über diese weiten Leeren und über die einzelnen Sträucher, die da stehen? Irgendwie ist es wirklich so, als wäre nicht mehr viel übrig geblieben, als hätte halt dieses Trauma, diese große Katastrophe des 20. Jahrhunderts so alles weggesaugt und es bleibt so ein grau-beiges Nichts vor uns irgendwie stehen, so ein Ödland, durch das man ewig wandert. Und ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, halt irgendwie so, was weiß ich, die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und ihre Erfahrungswelt damit irgendwie metaphorisch als Bild irgendwie auszudrücken.
Das einzige Gedicht, was man nämlich schreiben kann, ist dieses Buch. Also so, wenn man dieses Bold Statement zuschreiben will, das einzige Gedicht, das wirklich geschrieben werden kann über so eine Welt, ist ein Gedicht, das der Grausamkeit und der Absurdität ins Auge sieht.
Ja.
Ja, es bleibt nur noch die Möglichkeit, irgendwie diesen Blick zu erwidern und zu schauen und zu sagen, was man irgendwie halt erlebt hat. Das war mein Gefühl. So, es ist ja auch ein Roman, der nicht von so einer stark zugespitzten Form, nicht von einer klar erkennbaren spielerischen Form ist, sondern wie gesagt, dieser Roman liest sich an vielen Stellen vielleicht so wie diese Landschaft auch. Also man läuft da durch und hier und da erkennt man was, aber es ist halt auch so eine gewisse Nüchternheit, Gleichförmigkeit. Finn, hast du noch was zu dieser biografischen Dimension der Jüdin, die vor dem Holocaust flieht und dann später diesen Roman schreibt? Oder hast du das Gefühl, wir haben das Wesentliche da schon zugesagt?
Nein, ich glaube nichts, was ihr nicht bereits gesagt habt. Ich möchte vielleicht tatsächlich nochmal empfehlen, wer überlegt, sich den Roman zu kaufen, tatsächlich diese Red Spin Vintage Classics Edition zu empfehlen, weil ich doch auch das Vorwort von Sophie McIntosh auch relativ gewinnbringend fand und die auch einem eine Einführung gibt in alle größeren Themengebiete, die dieser Roman verhandelt, nämlich eben unter anderem auch die Shoah-Erfahrung. Und ist natürlich nochmal doppelt ironisch, weil dieser Roman einer Überlegung über Vorworte beginnt, dass ich mich nämlich auch erst gefragt habe, ob dieses Vorwort, das der Verlag hier platziert, überhaupt ein echtes Vorwort ist. Oder ob das auch Teil der Fiktion hier ist. Nein, ist es nicht. Sophie McIntosh gibt es wirklich. Das ist eine Literaturwissenschaftlerin und Performerin.
Ich musste an das Nachwort an diesen Epilog von 1984 denken, der ja auch so fast lexikonartig nochmal diese Welt beschreibt und auch eine Welt danach damit suggeriert und der genauso gut auch was hinten angestellt sein könnte. Aber ja, ich habe exakt auch diesen Gedanken an das Vorwort gehabt und musste allgemein über Vorworte nachdenken und diese Idee, dass wir uns rechtfertigen für das Schreiben und für die Wissensvermittlung. Habt ihr ein Verhältnis zu Vorworten? Lest ihr die immer? Überspringt ihr die manchmal?
Ich lese sie immer. Es ist Content. Ja. Gib mir Content.
Gebt mir Content. Das ist auch auf
jeden Fall. Ich habe dafür bezahlt oder manchmal auch nicht. Oder ich lese es in der Uni.
Ich lese die Vorworte häufig nach dem Lesen des Haupttextes.
Gerade wenn ich das Gefühl habe, sie sind so stark einführend und irgendwie gehen schon so tief rein, aber tendenziell lese ich sie meistens davor. Aber manchmal habe ich auch so, lese ich zwei Seiten Vorwort und bin so, nee, ich möchte jetzt aber irgendwie auch zum Wesentlichen irgendwie. Es fühlt sich manchmal wie so ein komisches, so ein Abwarten noch dann an. Also deshalb bin ich da immer so 50-50 und breche auf jeden Fall auch gelegentlich Vorworte ab, um dann sie später zu lesen. Aber ja, das wäre auf jeden Fall noch mal ein eigenes Thema für einen Podcast, einfach nur über Vorworte zu reden, über gute
Vorworte,
über Schichte, über welche, die irgendwie besonders interessant mit dem Buch interagieren oder zweite, dritte Vorworte irgendwie. Ich muss immer an
Ja, ich meine, Don Quixote ist wahrscheinlich das Beispiel für Vorworte, oder? Da gibt es ja 3 oder 4 verschiedene Vorreden, in denen uns erst erklärt wird, welche lateinischen Zitate man unbedingt einbringen muss, um besonders gebildet zu wirken, dann, wie man das Vorwort an sich zu gestalten hat, bis wir dann irgendwann mal bei unserem Ritter und den Windmühlen landen. Und an Arno Schmidt musste ich doch auch häufiger immer mal wieder denken, der ja auch einen postapokalyptischen Roman geschrieben hat, mit der Gelehrtenrepublik, in der wir auch einen, sag ich mal, sehr spannendes narratologisches Konstrukt vor uns haben, weil der Text des Romanes auf Deutsch geschrieben ist, aber eigentlich auf Englisch verfasst wurde und jetzt auf Deutsch übersetzt wurde, weil Deutsch in dieser Roman-Diegese eine tote Sprache ist. Und das, was hier jetzt geschildert wird im Roman Die Gelehrte Republik, ist so top secret, dass es eben nur auf Deutsch dastehen darf. Und dann gibt es diesen Übersetzer, der sich in Fußnoten immer mal zu Wort meldet und auch sagt, er versteht gerade nicht, was der Autor hier eigentlich meinte. Oder
Gerade, das ist mir gerade kurz entfallen, an Robin Wood denken, den kanadischen Filmtheoretiker, der zu seinem großen Hitchcock-Buch irgendwann, als er festgestellt hat, er war schwul und Kommunist und hat dann quasi ein Vorwort geschrieben, das mit allem, was er dort schreibt über Hitchcock, nochmal ganz anders blickt durch diese neuen Linsen, durch diesen neuen Zugang zur Welt und dadurch halt wirklich so ein Buch, das so im Kampf mit sich selber steht, irgendwie geschrieben hat. Ich glaube, das fand ich immer sehr faszinierend, diese Idee, mein ganzes Lebenswerk wird jetzt nochmal durch neue Linse irgendwie gelesen, weil ich was über mich festgestellt habe, das mir vielleicht vorher nicht genauso klar war, wie es das jetzt ist. Also ja, ich finde, das Vorwörter können sehr spannend sein, auf jeden Fall. Eigene Bücher.
Sehr spannend wird es auch nächste Woche, würde ich sagen, denn es wird tagestop aktuell. Es gibt eine neue Bestseller-Verfilmung aus deutschem Lande ist im Kino mit Janis Niewöhner und Luna Wether. Wie kann es anders sein? Deswegen gehen Lukas und ich mal ein bisschen in der Zeit zurück und wir lesen endlich Allegro Pastel von Leif Rand und sprechen auch über die Verfilmung.
Wer mitgezählt hat, der Roman wurde bislang in Gesprächen von Finn 4624 Mal, sorry, ich hatte mich zuerst verzählt, erwähnt, aber jetzt sprechen wir tatsächlich über ihn und ich bin mal gespannt, manchen gilt er als Wasserscheidemoment, als wichtigster Roman der Gegenwart in deutscher Sprache, andere sind skeptischer, wie kommen wir
ich würde sagen, und andere haben Unrecht.
Wie sieht es denn mit der Filmadaption aus, die jetzt dann in den deutschen Kinos läuft? Wir haben ja immer eine gewisse Affinität zu Filmen. Aber erstmal würde ich sagen, Maria, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über den Roman zu sprechen.
Sehr gerne.
Und Finn, danke ich dir jetzt auch nochmal. Ich weiß es nicht genau, was man das am Ende von so einem Podcast macht. Vielen Dank fürs Hören an alle dort draußen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.